Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Die Sonne verdunkeln für den Klimaschutz. Wir sprechen gleich zu Beginn der Sendung über solares Strahlungsmanagement. Wir schildern, welche Auswirkungen die Erwärmung von 2 Grad Celsius auf die Artenvielfalt in Deutschland hätte. Es geht in Umwelt und Verbraucher auch um die Überprüfung der EU-Wasserrahmenrichtlinie und dem Plastikmüll im Pazifik. Welche Versicherungen für Reisende sinnvoll sind, das erfahren Sie im Verbrauchertipp. Wenn die Folgen des Klimawandels die uns bekannte Welt nicht vollkommen aus den Angeln heben sollen, dann wäre es ratsam, einen Temperaturanstieg von 1,5 bis 2 Grad Celsius nicht zu überschreiten, so die Wissenschaftler des UN-Klimarates IPCC. Dafür müsste der Kohlendioxidausstoß bis spätestens 2050 komplett heruntergefahren werden. Da die Treibhausgasemissionen aber nach wie vor steigen, scheint das Ziel nicht sehr realistisch. Auch deshalb sind alternative Lösungen interessant, die zum Beispiel die Intensität der Sonneneinstrahlung beeinflussen könnten, sodass hier unten auf der Erdoberfläche weniger Energie ankommt. Im nächsten Jahr sollen zu diesem Zweck reflektierende Partikel in die Stratosphäre gebracht werden. Wie das geschehen soll und welche Klimamodelle diesem Experiment zugrunde liegen, das will ich nun mit Dr. Oliver Geden, er ist Leiter der Forschungsgruppe EU bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, besprechen. Herr Geden, die Stratosphäre beginnt ja ungefähr 18 Kilometer über dem Äquator. Wie will man denn dort reflektierende Partikel überhaupt hinbringen?
Man kann die dorthin bringen, indem man entweder mit Flugzeugen arbeitet, die auf dieser Höhe fliegen können und diese Partikel entlassen. Aber bei dem Feldexperiment, was wir im nächsten Jahr vermutlich sehen werden, wird man einfach mit einem Ballon arbeiten, der auf dem Boden fest verankert ist und der dann immer eine Vorrichtung hat, mit dem man die Partikel hochbringen kann.
Es ist ganz niedlich, dass Sie von Feldexperiment sprechen, weil ein Feld ist die Stratosphäre ja nun gerade nicht.
Nein, sie ist nicht ein Feld, wie man das auf Land hätte. Da fehlt gewissermaßen der Begriff. Aber es bedeutet, dass man zum ersten Mal außerhalb von Klimamodellen und außerhalb des Labors, in dem man vielleicht Equipment testet, diese Partikel tatsächlich sozusagen outdoors, also vor der Tür oder eben in 18 Kilometer oder 20 Kilometer Höhe testet, wie sie reagieren in der Stratosphäre, was man bislang noch nie gemacht hat.
Nun ist es ja sogar bei wirklichen Feldexperimenten so, dass man nie genau weiß, ob nicht zum Beispiel die Pflanzen, die man auf den Acker gebracht hat, sich doch irgendwie außerhalb des Feldes verbreiten. Die Stratosphäre ist ja nur noch ein größeres Feld. Mhm. Was glauben Sie, was für Auswirkungen können passieren da oben?
Man macht das deshalb, weil man im Grunde genommen schon ein natürliches Analog hat. Und das sind große Vulkanausbrüche, zum Beispiel Mount Pinatubo in Indonesien 1991. Und dort passiert eben genau das, dass man größere Mengen an Partikeln, in dem Fall Schwefel, in diese Höhe ausgestoßen wird und es einen Temperatureffekt hat, temporär nur, ein halbes Jahr, ein Jahr vielleicht. Insofern weiß man, so ist man darauf gekommen, dass es funktionieren könnte. Und die Idee einiger Forscher ist, im Grunde genommen diesen natürlich beobachtbaren Effekt ingenieurtechnisch nachzubauen. Genau das macht man in Klimamodellen. Man sieht den Temperatureffekt. Die Nebenwirkungen auf die Ökosysteme sind das, was eben unsicher ist. Aber man muss auch in dieser Höhe das Material testen. Der Versuch, der nächstes Jahr von Forschern der Harvard-Universität gemacht werden soll, wird ein ganz kleiner sein. Da geht es nur um 1 Kilogramm an Material. Aber das Besondere ist eben, man macht es zum ersten Mal sozusagen draußen. Man hat jetzt jahrelang, ich sag mal, regelmäßig Zeitungsartikel zu diesem Thema gehabt, wo Schemata gezeigt wurden, wie kann das funktionieren. Wenn es zum ersten Mal wirklich gemacht wird, wenn auch nur als kleines Experiment, wird das, glaube ich, die Wahrnehmung dieser Option stark verändern in Politik und in Öffentlichkeit. Und das kann auch problematisch sein für die Klimapolitik.
Wieso problematisch?
Es könnte natürlich sein, dass viele Politiker oder auch die Öffentlichkeit diese Option missverstehen als Plan B oder Plan C. in dem Sinne, naja, wenn wir nicht genug Emissionen reduzieren, können wir immer noch das machen. Das wäre ein problematisches Missverständnis. Die Forscher, die an diesen Optionen arbeiten, sehen das eher als Variante, Zeit zu gewinnen, wenn wir nicht schnell genug unsere Emissionen drastisch reduzieren, wie von Ihnen eben auch gesagt. Bis zum Jahr 2050 müssten die CO2-Emissionen eigentlich auf Null sein. Wenn wir das nicht rechtzeitig schaffen, könnte solares Strahlungsmanagement eine Variante sein, Zeit zu gewinnen. Aber es darf eben nicht passieren, dass Öffentlichkeit, dass Politik sich daran gewöhnt, dass man das ja statt Emissionsreduktion machen könnte oder dass man es auf alle Zeiten machen könnte.
Was sind denn das eigentlich für Partikel, die da ausgebracht werden? Was für reflektierende Eigenschaften haben die?
Also man im Moment aufgrund der Vulkanausbrüche arbeitet man oder modelliert man im Grunde genommen Schwefelpartikel, die zum Beispiel das Problem mit sich bringen, dass sie für die Ozonschicht schädlich sind, weshalb, glaube ich, die ersten Versuche, die man machen wird, auch mit anderem Material passieren werden. Man wird möglicherweise auch da testen müssen, welche anderen Materialien kann man verwenden, die in der Natur so gar nicht vorkommen. Reflektieren klingt ein bisschen drastisch. Wenn man so ein System aufbauen würde, ging es um 1-2% der Sonneneinstrahlung, was eine Menge Energie ist. Ist aber nicht so, dass man dann gewissermaßen eine Hülle um die Erde hat, bei der man die Sonne nicht mehr sieht. Es geht also darum, die Energiezufuhr ein wenig zu verändern. Ich selbst bin jetzt kein Befürworter des Systems, aber ich glaube, wir kommen an einen Punkt, wo Länder ernsthaft erwägen werden, solche Technologien einzusetzen, die jetzt noch nicht anwendungsreif sind. Und das bedeutet, dass sich die internationale Klimapolitik ernsthaft damit beschäftigen muss, diese Technologien auch zu regulieren. Bislang ist das sozusagen ein Thema, das in IPCC-Berichten auftaucht, sehr ungeliebt ist. Aber die Gefahr besteht, dass diese Technologie von 2-3 großen Staaten mit der entsprechenden technologischen Kapazität eingesetzt wird, auch gegen den Willen der Staatengemeinschaft. Und da wird man einen Umgang finden müssen, politisch, wie man mit solchen, auch der Gefahr geopolitischer Verwerfungen umgeht, weil es ja nicht sein kann, dass 2-3 Staaten für den Rest der Welt entscheiden, wie die globale Temperatur aussieht.
Das klingt dann auch ein bisschen so, als würden die Wettergott spielen.
Ja, sie spielen im Grunde genommen mehr als Wettergott. Also es gibt ja Staaten wie China, die jetzt auch schon sozusagen im Bereich Wettermodifikation arbeiten. Das ist vielleicht eine Stufe darunter. Also versuchen, Wolken so zu manipulieren, dass es zum rechten Zeitpunkt an der richtigen Stelle regnet. Hier, um in dem Bild zu bleiben, würde man Klimagott spielen. Aber eben nicht nur für das Wetter im eigenen Land, sondern wenn man das im großen Stil macht, und das zeigen eben auch die Vulkanausbrüche, hat es Auswirkungen überall auf der Welt. Und deshalb darf man die Entscheidung auch nicht 2 oder 3 Staaten überlassen. Im Moment gibt es da keine Kandidaten für. Kein Staat auf der Welt sagt, wir wollen das einsetzen. Aber es sagt auch kein Staat bislang, wir wollen, dass es ein Moratorium gibt oder dass es auch verboten wird. Also man redet einfach nicht darüber. Und ich glaube, sobald die ersten Versuche oder die ersten Tests in der Stratosphäre stattfinden, wird man es auch regulieren müssen.
Wie es mit dem solaren Strahlungsmanagement auch im juristischen Sinne vorangeht, darüber sprach ich mit Oliver Geden. Er ist von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wie sich der Klimawandel auf das Leben vor unserer Haustür auswirkt, das zeigt schon der Blick in den Park. Die Bäume sind durch die vielen Jahre der Trockenheit geschwächt. Und damit meine ich jetzt nicht nur den letzten heißen Sommer, sondern auch die vielen trockenen Winter in den Jahren zuvor. Die Platanen haben schon im Frühjahr so viele Blätter abgeworfen wie sonst nur im Herbst. Die Eichen haben viel weniger Blätter ausgetrieben, weil ihnen einfach die Kraft fehlt und so geschwächt sind sie auch Opfer des Prozessionsspinner. Die Reihe ließe sich sehr lange fortschreiben und es sind auch nur die aktuellen Folgen der Wetterextreme. Was passieren würde, wenn sich die Atmosphäre tatsächlich um 2 Grad Celsius erwärmt, das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen hervor. Claudia Plass.
Die Gewässerökosysteme in Deutschland und Europa werden sich bei einer globalen Erwärmung um 2 Grad mit hoher Wahrscheinlichkeit verändern. Das geht aus der Antwort des Bundesumweltministeriums auf eine kleine Anfrage der Grünen hervor, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. So können zunehmende Extremwetterereignisse wie Dürre und Sturzfluten dazu führen, dass ganze Gewässer austrocknen und damit Fischarten, Amphibien und Muscheln bedroht sind. Steffi Lemke, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen Bundestagsfraktion, spricht von einem erschreckenden Bild. Man wisse, sagte sie, dass die biologische Vielfalt seit Jahren unter Druck stehe, etwa durch Flächenverbrauch oder den Einsatz von Pestiziden.
Und jetzt zusätzlich durch die Klimakrise neue Bedrohungsfaktoren dazukommen, zum Beispiel die Bachforelle als kälteliebende Art durch die Klimakrise aus ihrem angestammten Lebensbereich verdrängt werden kann. Und was mich zusätzlich besorgt an den Antworten der Bundesregierung ist, dass sie eine Auswirkung auf das Grundwasser nicht ausschließen kann.
Die Bundesregierung erwartet, dass Grundwasservorräte künftig stärker genutzt werden. Lemke spricht von Konflikten um das Grundwasser. Unter anderem müssten viele Landwirte ihre Felder in trockenen Gebieten zunehmend bewässern. Erwartet werden langfristig auch häufigere und längere Niedrigwasserperioden bei Flüssen. Von Austrocknung und damit Zerstörung bedroht sind zudem Moore und Auen. Die Grünen-Politikerin fordert, diese Gebiete sowie Grünland verstärkt zu schützen. Die Bundesregierung müsse zudem endlich handeln und im Herbst konkrete Gesetze für den Kohleausstieg und den Klimaschutz vorlegen.
Die viel zu hohen Nitratwerte im Grundwasser infolge der Düngebelastung durch die konventionelle Landwirtschaft in Deutschland zeigen, wie wichtig der Gewässerschutz ist. Denn es geht um unser Trinkwasser, das in Zeiten der Dürre zudem noch knapper wird. Nitrat ist das eine Problem. Medikamentenrückstände, Quecksilber, Pestizide, Mikroplastik, Phosphate heißen die anderen. Seit fast 20 Jahren versucht die EU, dieser Problematik Einhalt zu gebieten mit der Wasserrahmenrichtlinie. Und nun steht genau diese Richtlinie auf dem Prüfstand. Sie befindet sich im offiziellen Fitnesscheck durch die EU-Kommission. Und Umweltschützer schlagen schon jetzt Alarm. Daniela Siebert berichtet.
Eigentlich ist die 19 Jahre alte Wasserrahmenrichtlinie der EU eine tolle Sache. Sie postulierte ehrgeizige Ziele für die Verbesserung der Gewässer, sei es an den Küsten, in Flüssen, Seen oder im Grundwasser. Auch wenn das eigentliche Zieldatum das Jahr 2027 ist, das hat schon was gebracht, räumt auch Beatrice Klaus vom WWF in Hamburg ein. Angefangen bei einer Bestandsaufnahme, in welchem Zustand die Gewässer überhaupt sind, über die Durchlässigkeit von Wasserwegen für Fische bis hin zu grenzüberschreitenden Ansätzen bei Problemlösungen, zählt sie auf.
Das hat dazu geführt, dass das Verständnis vergrößert worden ist. Es ist auch schon sehr viel umgesetzt worden. Es ist eben einfach noch so viel zu tun, um die Ziele zu erreichen.
Für Beatrice Klaus war die Wasserrahmenrichtlinie also nur eine Art Etappensieg. Es gibt noch zu viele Mankos, denn die hehren Ziele der Richtlinie werden nur bedingt eingehalten und wenig sanktioniert. In Deutschland seien es sogar nur 8% der Flüsse und Seen, die die gewünschte Qualitätsstufe guter ökologischer Zustand erreichen, bilanziert der WWF. Gegen Deutschland läuft sogar ein Vertragsverletzungsverfahren, weil seit Jahren vielerorts im Grundwasser die Nitratgrenzwerte gerissen werden. Und nun könnte auch noch der anstehende Fitnesscheck der Richtlinie, also die geplante Überprüfung der Maßnahme, zu einer Verschlechterung führen. Die konkrete Sorge des WWF:
dass in Zukunft sehr viel mehr chemische Stoffe auch in die Gewässer eingeleitet werden könnten, die durch technische Maßnahmen zurückgehalten werden können. Wenn man dieses macht, dann geht der Druck verloren, technische Lösungen zu finden, um keine chemischen Stoffe in das Gewässer einzuleiten.
Bis Mitte März durften EU-Bürger und Interessenvertreter ihre Vorschläge und Änderungswünsche für den Fitnesscheck der Richtlinie einreichen und damit Einfluss auf die Überprüfung durch die EU-Kommission nehmen. Der WWF hat eine Beratungsfirma 12 dieser Stellungnahmen auswerten lassen. Dazu gehört die der schwedischen Bergbauvereinigung ebenso wie die vom Bundesverband der Deutschen Industrie BDI oder vom Deutschen Bauernverband und der Union der Elektrizitätsindustrie Eurelectric. Auf dieser Analyse fußen die Sorgen der Umweltorganisation. Demnach dränge nämlich die Industrie bei der Schaffung von Grenzwerten zunehmend auf die Berücksichtigung der entstehenden Kosten, erklärt Beatrice Klaus. Außerdem fordere nicht nur der BDI mehr Ausnahmen für wirtschaftliche Interessen.
Dann gibt es die Landwirtschaft, die die Ziele schwächen möchte, weil ihnen diese zu ambitioniert sind. Die der Auffassung ist, die Regelungen für Nährstoffeinträge sind heute schon am Limit. Man kann Landwirten nicht mehr zumuten. Dann sind es die Wasser- und Energieversorger, die zum Teil auch mehr Ausnahmemöglichkeiten haben möchten, weil es auch um den Bau neuer Wasserkraftwerke geht. Das ist in Europa, vor allem in den Balkanstaaten, ein ganz großes Thema.
Bei einigen der maßgeblichen Akteure hat der Deutschlandfunk selbst nachgefragt, welche Änderungswünsche sie für den Fitnesscheck der Wasserrahmenrichtlinie haben. Der Verband der chemischen Industrie schreibt uns, er sei für die Beibehaltung und Fortentwicklung der Richtlinie. Das Zusammenspiel von Zielen und Ausnahmen müsse aber grundlegend überprüft werden. Der Deutsche Bauernverband wird auf Anfrage sehr viel konkreter. Er erwarte, dass zur Zielerreichung über 2027 hinaus ein weiterer Bewirtschaftungszeitraum angeschlossen werde, schreibt er uns. Im Klartext, er will mehr Zeit. Und?
Ebenso müssen leichter abgestufte Ziele, zum Beispiel bei natürlicher Hintergrundbelastung oder unverhältnismäßigen Kosten, eingeführt werden können.
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft teilt uns mit, es gehe davon aus, dass die Wasserrahmenrichtlinie in ihrer Grundkonzeption nicht verändert werden müsse, und lobt.
Die Wasserrahmenrichtlinie ist das Kernstück des europäischen Gewässerschutzes und hat sich aus Sicht des Ministeriums als zentrales Instrument für die Gewässerbewirtschaftung bewährt. In Deutschland hat sich durch ihre Umsetzung schon vieles am Zustand der Gewässer verbessert. Gleichwohl besteht unter anderem bei der Reduzierung von Nährstoffeinträgen weiterhin Handlungsbedarf.
In der aktuellen Wasserrahmenrichtlinie ist ein Verschlechterungsverbot verankert. Die Situation darf also auf keinen Fall schlechter werden. Folgt man dem WWF in seiner Einschätzung, dann ist eine Verschlechterung nach dem Fitnesscheck durch den Druck der Industrielobby jedoch eine reale Gefahr. Mit einer tatsächlichen Entscheidung der EU-Kommission rechnet jedoch auch der WWF erst 2020.
Jährlich gelangen Millionen Tonnen Plastikabfälle über die Flüsse und den Wind ins Meer und bleiben dort. Wie sich Mikroplastik genau verhält, wo es sich ansammelt, außer im Fischmagen, das haben deutsche Wissenschaftler 5 Wochen lang im Nordpazifik auf dem Forschungsschiff Sonne untersucht. In Singapur gingen sie von Bord und Andrea Gottke hat sie getroffen.
Es ist viel Plastik da. Man sieht jeden Tag Plastik, jede Stunde Plastik, jede Minute fast kann man Plastik sehen im Meer. Aber es ist nun nicht ein zusammenhängender Kontinent oder eine Plastikinsel.
Was man sehr, sehr viel sieht, sind so treibende Netze oder Bojen, die halt von diesen Fischernetzen kommen, die oben halten. Dann hat man teilweise Kanister gesehen oder Fässer und kleinere Plastikteile wie Flaschen oder Flaschendeckel hat man zum Beispiel gefunden.
Es war nicht Plastikmüll, wohin das Auge reicht. Kein riesiger Quadratkilometer großer Abfallteppich, den die beiden Wissenschaftler Annika Jahnke und Robby Rüneck im Nordpazifik gefunden haben. Und doch beeindruckend viel. Annika Jahnke, Umweltchemikerin am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig, leitet das Projekt Microfade, das sie und weitere Wissenschaftler auf das deutsche Forschungsschiff Sonne gebracht hatte.
Also in unserem Projekt geht es darum, das Vorkommen, den Verbleib und mögliche Effekte von Mikroplastik im Nordpazifik zu beschreiben. Denn hier im Nordpazifik befindet sich eins der mutmaßlich größten Ansammlungsgebiete von Plastik weltweit im Meer, das sogenannte North Pacific Garbage Patch. Und wir hatten hier auf dem Forschungsschiff Sonne die einmalige Gelegenheit, genau durch dieses Gebiet zu fahren.
5 Wochen waren sie unterwegs. Los ging es Ende Mai in Vancouver, dann durch den Nordpazifik bis nach Singapur.
In unserem Fall haben wir so viel beprobt und auch bis zum Grund des Ozeans runter, dass wir meist fast einen ganzen Tag gebraucht haben pro Station und also 22 Stunden am Stück teils gearbeitet haben.
Die Forscher vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde, vom Fraunhofer-Institut Dresden und von der Universität Stockholm haben verschiedene Experimente an Bord durchgeführt. Robby Rüneck vom Helmholtz-Zentrum interessierte sich für das organische Material, was sich auf frischem Plastik, das also gerade ins Meer gekommen ist, festsetzt.
Wir hatten ja diese Mesokosmen an Bord, diese großen Metallwannen, die von Meerwasser durchflutet wurden. Und dort haben wir diese Plastikpartikel reingehängt für eine Stunde und haben die letztendlich dann wieder rausgeholt und konserviert, indem wir sie einfach eingefroren haben. Und das wird dann jetzt nach Leipzig gebracht und dort geht dann die Arbeit erst richtig los sozusagen.
Auch Stefan Lips und seine Kollegen haben Material an Bord gesammelt. Für sie war der Biofilm auf den gefundenen Müllstücken wichtig.
Diese Kollegen, die haben die Oberflächen abgekratzt, haben die Bakterien jetzt in einer Suspension überführt. Also eine Suspension besteht im Wesentlichen aus dem Meerwasser und dem Material, den Partikeln und einem Zusatz an zum Beispiel verschiedenen Plastikpolymeren. auf denen dann diese Bakterien wachsen sollen. Und die werden jetzt sukzessive weiter kultiviert, werden irgendwann sequenziert und wir finden raus, was für Organismen haben auf dem Plastik gelebt.
Auch an Projektleiterin Annika Jahnke ist diese Reise nicht spurlos vorbeigegangen.
Was man bedenken muss, ist, dass das Plastik extrem langlebig ist, dass es also wirklich Jahrzehnte, Jahrhunderte in der Umwelt vorkommen wird. Und der Ist-Zustand wird ja nicht so bleiben, denn wir verwenden ja weiterhin Plastik in allen möglichen Lebenszusammenhängen. Jeder Einzelne von uns verwendet viel Plastik. Und ich denke, was mir wichtig wäre, dass jeder mitnimmt, dass jeder sein Verhalten auch ändern muss in gewisser Weise und Plastik dort, wo es möglich ist, vermeidet. Es wird immer Bereiche geben, wo das nicht geht, aber es gibt Bereiche, wo man leicht auf Plastik verzichten kann.
In den nächsten 2 Jahren wollen die Wissenschaftler nun mit dem gewonnenen Material arbeiten. Sie hoffen, dann mehr gesicherte Erkenntnisse darüber zu haben, wie Plastik das Leben im Ozean verändert.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Pauschalreisende können bei einem annullierten Flug nur vom Reiseveranstalter Erstattung fordern und nicht direkt von der Airline. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg soeben entschieden. Was Sie vor Antritt der Reise mit Blick auf die Versicherung noch beachten sollten, das schildert Klaus Deuse.
Für Bianca Boss vom Bund der Versicherten gehört eine Auslandsreise-Krankenversicherung auf jeden Fall mit ins Reisegepäck. Denn sie deckt die Kosten ab, die von der gesetzlichen Krankenkasse nicht übernommen werden für eine Heilbehandlung im Ausland.
Vor allen Dingen halt eben der medizinisch notwendige Rücktransport, der wirklich richtig teuer werden kann.
Ein Ambulanzflug von Mallorca nach Deutschland etwa kann mehr als 10.000 Euro kosten. Einige Versicherer kommen nur für den medizinisch notwendigen Rücktransport auf. Andere auch dann, wenn er medizinisch sinnvoll und vertretbar ist. Das heißt, die Aussicht auf einen besseren Heilungsverlauf in vertrauter Umgebung besteht. Auf den Unterschied und den Klauseln sollte man unbedingt achten. Eine Auslandsreise-Krankenversicherung kostet im Jahr nach Angaben des Bundes der Versicherten zwischen 20 und 30 Euro. Teurer wird es allerdings für Ältere, die bei manchen Versicherungen doppelt so viel zahlen wie jüngere Kunden. Im Durchschnitt liegt die Altersgrenze, ab der höhere Prämien gelten, bei Mitte 60. Dennoch, sagt Bianca Boss, sei dies ein bezahlbarer und fast existenzieller Schutz.
Deswegen würde ich auch älteren Personen immer dazu raten, die ja ohnehin vielleicht etwas krankheitsanfälliger sind, so eine Versicherung abzuschließen.
Der Schutz erstreckt sich über eine Reisedauer von 42 oder 56 Tagen. Übrigens für beliebig viele Reisen im Jahr. Allerdings übernehmen die Versicherer in der Regel nicht die Kosten für Erkrankungen oder Krankheitsschübe, die auf eine Vorerkrankung zurückzuführen sind. Bianca Boss.
Diejenigen, die Vorerkrankungen haben, sollten ganz klar darauf achten, dass in ihren Versicherungsbedingungen nicht Leistungseinschränkungen steht, von wegen, dass unvorhersehbare, nicht absehbare oder akute Erkrankungen ausgeschlossen sind. Denn das kann halt eben bei chronisch Erkrankten dazu führen, dass der Versicherungsschutz ausgehöhlt wird.
Im Zweifel kann es nicht schaden, Details mit dem Versicherungsunternehmen zu besprechen und eventuell auch eine ärztliche Bescheinigung über den aktuellen Gesundheitsstatus vorlegen. Eine Reiserücktrittsversicherung sollte man spätestens 30 Tage vor Antritt der Reise abschließen, denn bis dahin kann noch viel passieren. Im Fall der Fälle zahlt die Versicherung die Stornokosten.
Dazu gehört halt eben, dass ich krank werde oder meine Mitreisenden oder einen schweren Unfall haben. Sie zahlt bei Impfunverträglichkeiten und Schwangerschaft, wenn ich die Reise nicht antreten kann. Oder wenn ein naher Angehöriger verstirbt.
Bei einer Reiserücktrittsversicherung, betont Bianca Boss, sollte man sich vorher überlegen.
Gehöre ich zu denjenigen, die vielleicht doch eher von Erkrankungen erfasst werden oder habe ich Impfunverträglichkeiten oder sonstiges? Gerade Personen, die mit kleinen Kindern reisen oder halt eben mit Älteren, sollten, je nachdem wie hoch der Reisepreis ist, eine Reiserücktrittskostenversicherung abschließen.
Auch bei Reiserücktrittsversicherungen empfiehlt sich ein Blick ins Kleingedruckte, vor allem für chronisch Kranke, denn schwere Krankheiten sind bei einem Reiserücktritt meist nur dann versichert, wenn sie etwa wie ein Herzinfarkt unerwartet auftreten. Bei einer Vorerkrankung, die auch schon behandelt wurde, kann es durchaus zu Problemen bei der Übernahme der Stornokosten kommen.
Zum Schluss noch eine aktuelle Meldung. Online-Händler müssen für Verbraucher nicht unbedingt per Telefon erreichbar sein. Das urteilte der EuGH soeben. Sie müssen allerdings ein Kommunikationsmittel bereitstellen, über das sie schnell kontaktierbar sind und effizient kommunizieren können. Mit dieser Meldung endet für heute Umwelt und Verbraucher. Britta Fecke verabschiedet sich.